Deutschlandfunk. Der Tag.
I wanted to be fighting for titles every year. So yeah, coming to Bayern Munich, one of the biggest clubs in the world, gives me that opportunity. So I'm looking forward to that challenge.
So klingen also über 100 Millionen Euro. Harry Kane war das, englischer Stürmerstar und Megatransfer des FC Bayern. Was man halt so sagt. Die Bayern geben ihm die Möglichkeit, um Titel zu kämpfen. Und er freut sich auf die Herausforderung. Und die beginnt genau heute Abend. Bundesliga-Auftakt in Bremen. Diese irrwitzigen Summen im Weltfußball, die gerade noch einmal irrwitziger werden. Ein Fingerzeig auf die strukturellen Probleme des deutschen Fußballs bzw. der Bundesliga. Da verschiebt sich gerade ganz schön etwas. Sprechen wir gleich drüber. Und wir sprechen über ein Thema, das für den nächsten Streit in der Ampel sorgen könnte, der Industriestrompreis. Heute hat im Deutschlandfunk die grüne nordrhein-westfälische Wirtschaftsministerin Mona Neubauer noch einmal Druck gemacht in Richtung Olaf Scholz.
Ein Industriestrompreis, zeitlich begrenzt, ist das, was er im Wahlkampf versprochen hat. Wir werden ihn daran erinnern, wir werden dafür streiten im Interesse unserer Industrie.
Was es mit der Idee des Industriestrompreises auf sich hat und warum Olaf Scholz trotzdem dagegen ist, auch das ist gleich Thema in der Tag im Deutschlandfunk an diesem Freitag, den 18. August 2023. Ich bin Philipp May. Hi. Es wird gerade heftig diskutiert darüber, ob Deutschland zeitlich befristet einen Industriestrompreis einführen soll, also einen verbilligten Strompreis für die energieintensiven Unternehmen. Vor allem Wirtschaftsminister Robert Habeck trommelt hier im Podcast Lage der Nation.
Es ist allerdings eine Idee, die sehr viel Unterstützung hat. Die Wirtschaft, der Bund der deutschen Industrie, die Gewerkschaften, die Wirtschaftsministerkonferenz der Länder, die Ministerpräsidenten der Länder, die SPD-Fraktion, die Grüne-Fraktion, alle unterstützen die Idee.
Also alle stimmt jetzt so auch nicht, denn nicht nur Finanzminister Christian Lindner, der bekanntlich auf dem Geld sitzt, ist dagegen. Viel wichtiger, er hier hält auch nichts davon.
Eine Dauersubvention von Strompreisen mit der Gießkanne können wir uns nicht leisten und wird es deshalb auch nicht geben.
Also könnten wieder schwer werden, die Verhandlungen. Und damit wir vor dem großen Ringen im Bild sind, habe ich Jörg Münchenberg aus dem Hauptstadtstudio, dort zuständig für alle Wirtschaftsthemen, zu mir eingeladen. Hallo Jörg nach Berlin.
Hallo Philipp, grüße.
Du Jörg, wie hoch sind denn eigentlich die Strompreise in Deutschland gerade im internationalen Vergleich?
Also da muss man schon ein bisschen differenzieren. Der Strom für die Unternehmen ist günstiger als der für den Otto-Normalverbraucher, also für dich und mich. Mhm. Der durchschnittliche Industriestrompreis liegt im Augenblick bei 26,5 Cent je Kilowattstunde. Das war der Schnitt im ersten Halbjahr. Aber diese Zahl, muss man sagen, ist wirklich nur bedingt aussagekräftig, weil viele Unternehmen sind von manchen Abgaben befreit, zum Beispiel bei der Stromsteuer, die müssen sie da nicht zahlen. Also gerade energieintensive Unternehmen, manche erzeugen selber Strom. Also solche Durchschnittswerte sind ein bisschen mit Vorsicht zu genießen, aber 26,5 Cent für die Industrie, für die Verbraucher sind es ungefähr, wenn man jetzt einen neuen Vertrag abschließt, 30 Cent je Kilowattstunde. Und wenn du eben fragst, wo wir liegen im europäischen Vergleich, schon ziemlich weit vorne. Also Deutschland hat schon sehr hohe Strompreise. Aber muss man sagen, in Dänemark, Italien und Belgien sind sie höher. Aber in Frankreich, Niederlande und Spanien sind sie deutlich günstiger. Und wenn man eben mal vielleicht die USA dagegen nimmt, was ja in der ganzen Debatte eine große Rolle spielt, also da muss man sagen, ist Deutschland schon dreimal so teuer wie in den USA.
Also schon auf jeden Fall ein Standortnachteil für deutsche Unternehmen. Jetzt hast du schon das Wort gesagt, energieintensive Unternehmen. Wenn wir von dieser energieintensiven Industrie sprechen, von wem sprechen wir da eigentlich? Was sind das für Unternehmen?
Naja, das sind Unternehmen, die für ihre Produktion sehr viel Strom eben benötigen. Und das ist zum Beispiel Beton. Da brauchst du einfach unglaublich viel Strom. Das ist die chemische Kunststoffindustrie. Auch da wird sehr viel Strom verwandt. Stahl braucht natürlich auch enorme Mengen an Strom. Die Glasindustrie, weil da eben auch die Öfen erhitzt werden müssen. Also das sind so ganz typische Beispiele für energieintensive Unternehmen, die Robert Habeck da im Blick hat und wo er sagt, diese Industrien, die wollen wir erhalten und deswegen müssen sie zumindest übergangsweise gefördert werden, damit sie nicht abziehen.
Und diese Industrien, das ist, kann man sagen, ich weiß, wir sind Industrienation, das ist Deutschlands Rückgrat, deutschlandswirtschaftliche.
Naja gut, da gehen die Meinungen natürlich auch schon wieder auseinander, weil es gibt natürlich auch, gerade von Ökonomen war das eben jetzt in den letzten, also Wirtschaftswissenschaftlern war das in den letzten Tagen und Wochen ja doch immer wieder zu hören, die sagen, das ist so ein bisschen die schmutzige, die alte Industrie quasi, die auch, was die Zukunftsperspektiven angeht, eigentlich eben nicht mehr so viel Zukunft hat. Und da gibt es auch richtig wirklich Leute, die gesagt haben, also zum Beispiel Moritz Schullerig, das ist der Präsident des Kieler Instituts für Weltwirtschaft, also ein sehr renommiertes Institut, der sagt es einfach, energieintensive Industrien werden eh verschwinden. Also insofern mit dem Rückgrat ist das so eine Sache, aber zum Beispiel chemische Industrie steht allein für 500.000 Jobs. Also es ist immer ein bisschen eine Abwägung, aber natürlich sind diese Industrien schon auch relevant.
Mhm. Kannst du nochmal erklären, was genau mit dieser Industriestrompreis-Idee konkret gemeint ist? Es klar ist, der Preis soll subventioniert werden für diese Unternehmen, aber ja nicht dauerhaft, sondern nur für einen bestimmten Zeitpunkt. Mhm. Brückenstrompreis ist da, glaube ich, das Wort. Kannst du das mal erklären?
Genau, also diesen Vorschlag hat Robert Habeck vor ein paar Monaten schon gemacht. Im Frühjahr hat er dazu ein sechsseitiges Papier vorgelegt. Er will den Industriestrompreis quasi auf 6 Cent je Kilowattstunde reduzieren. Und zwar aber eben nicht für alle, sondern nur für energieintensive Unternehmen. Das wären so roundabout 1.000 bis 2.000 Unternehmen wären davon betroffen. Und er sagt eben auch, das soll begrenzt sein, also nicht, was der Kanzler vorhin im O-Ton gesagt hat. Insofern ist das so ein bisschen zwiedeutig. Man kann jetzt nicht sagen, Scholz hat sich da pauschal gegen Subventionen ausgesprochen. Also Robert Habeck will keine dauerhafte Subvention, sondern sagt eben auch nur bis 2030. Und es sollen auch nur 80% des bisherigen Verbrauchs subventioniert werden mit diesen 6 Cent. Damit, sagt Habeck, gibt es eben weiterhin einen Anreiz zum Sparen und eben es ist keine Dauersubvention. Aber das ist sehr teuer. Das würde ungefähr 25 bis 30 Milliarden Euro kosten und soll finanziert werden, das ist natürlich auch wichtig bei der Debatte, aus dem Wirtschaftsstabilisierungsfonds. Wir erinnern uns, das ist der Topf, aus dem die Strom- und Gaspreisbremsen mitfinanziert werden. Der ist mit 200 Milliarden Schulden, muss man sagen, also über Schulden finanziert, gefüllt. Und viel Geld davon ist eben gar nicht abgerufen worden. Insofern ist er immer noch gut gefüllt und daraus will Robert Habeck eben diesen Industriestrompreis finanzieren.
Okay, dann schauen wir jetzt mal auf die Ökonomen. Einen hast du schon genannt. Moritz Schullerig vom Kieler Institut für Weltwirtschaft, ein Gegner. Es gibt aber einige Ökonomen, die für diesen Industriestrompreis sind. Was sagen diese Befürworter? Warum ist das so wichtig?
Also, wenn man die Befürworter sich anschaut, dann sagen die, die Gefahr ist eben schon, dass diese Unternehmen abwandern. Und wenn die eben erstmal weg sind, dann kommen die eben nicht wieder. Also Stahl, Glas, chemische Grundstoffindustrie. Dann geht es schon auch darum, dass man sagt, dass man die zumindest mittelfristig erstmal erhalten sollte, einfach um sich dann auch nicht in neue Abhängigkeiten zu bewegen. Weil wenn die eben erstmal weg sind, dann muss man natürlich diese Produkte, die die hergestellt haben, wieder importieren. Im Augenblick haben wir ja so eine Welle, einen Trend, dass man sagt, nach Corona eben auch, wo die ganzen Lieferketten gestört waren, wir wollen doch auch wieder Industrien, Fabrikationen zurückholen nach Deutschland. Und ein Argument ist sicherlich auch, dass man sagt, die gehen dann vielleicht dahin in andere Länder, wo es weniger Umweltauflagen gibt. Das heißt, daran kann Deutschland natürlich auch kein Interesse haben. Es geht natürlich auch um Jobs und damit auch um Steuern. Und das auch ein Argument ist, dass man sagt, das ist, soll ja keine Dauersubvention sein, sondern eben nur eine Brücke, bis die Erneuerbaren dann mal so günstig werden, dass das dann eben auch die energieintensiven Unternehmen damit leben könnten mit den erneuerbaren Energien.
Okay, so ein Argument der Gegner hast du schon genannt. Wegzug sollen sie doch, brauchen wir nicht mehr die energieintensiven Unternehmen. Ist das das einzige Argument?
Nee, gibt es natürlich ganz viele andere Argumente. Also ein Argument, was man schon noch immer wieder hört, da ist auch, finde ich, einiges dran, die Gefahr der Dauersubvention. Wir sehen das gerade an der Debatte für die Gastronomie. Da ist ja die Mehrwertsteuer reduziert worden, weil die im Zuge der Corona-Krise so belastet waren. Und das soll ja eben auch nur zeitlich befristet sein. Jetzt aber, wo das auslaufen soll, trommeln die natürlich immer lauter und sagen, wir brauchen es trotzdem, uns geht so schlecht.
Wenn man also erstmal an der Nadel hängt, ne?
Genau, wenn man erstmal abhängig ist, dann kommt man halt auch schlecht runter. Also, und ich finde, an dem Argument ist natürlich wirklich einiges dran. Dann natürlich Geld, also Subventionen wird hier in eine schmutzige Industrie investiert oder eine Industrie der Vergangenheit sozusagen. Und das fehlt dann an anderer Stelle, also zum Beispiel Digitalisierung, Ausbau der Erneuerbaren. Das ist auch ein Argument, was man immer wieder hört, gerade auch von Wirtschaftsexperten. Und dann kommt auch zum Beispiel vom Verband der Familienunternehmen die Kritik, dass man sagt, das ist einfach ungerecht. Also weil es sollen ja nur ein bestimmter Teil der Unternehmen davon profitieren. Die anderen gehen leer aus sozusagen und müssen sogar dann vielleicht indirekt die Subvention auch mit bezahlen. Und was die FDP zum Beispiel sagt, da sie argumentiert da mehr ordnungspolitisch, also Preise am Markt bestimmen, also regulieren ja auch den Markt quasi. Der Markt oder über den Preis wird der Markt reguliert. Und wenn man das aussetzt, ist die Gefahr eben schon groß, dass Anpassungsprozesse verlangsamt werden, weil einfach der Anreiz fehlt. Und dass man eben auch dann Industrien, Unternehmen subventioniert, die eigentlich gar nicht mehr überlebensfähig sind. Also da gibt es schon eine Fülle von Argumenten auch dagegen.
Und diese Fülle von Argumenten sticht aus deiner Perspektive?
Tatsächlich, meine persönliche Meinung ist schon, dass die Argumente gegen den Industriestrompreis, also ich halte da schon, die sind, finde ich, in meinen Augen schon sehr überzeugend, weil eben gerade so Gefahr der Dauersubvention, die Gefahr, dass da eben auch viele Industrien oder Betriebe mitgeschleift werden, die eigentlich gar nicht mehr wettbewerbsfähig sind. Also das zeigt schon auch die Vergangenheit, dass das eben tatsächlich oft so eingetreten ist und dass man eben selbst über ein paar Jahre hin Dauersubventionen schon auch aufpassen sollte, dass das letztlich nicht so schrecklich klug ist. Das Problem ist natürlich schon auch, das muss man vielleicht auch nochmal einführen, erneuerbare Energien, das ist ja mein Argument, dass man sagt, naja, ab 2030, so wenn dann die Energiewende richtig zum Laufen kommt, dann werden die auch billiger. Das kann man schon auch bezweifeln, weil zum Beispiel Spanien, Portugal, die haben bekanntlich viel mehr Sonne als Deutschland. Die werden immer günstigere erneuerbare Energienpreise haben als wir. Dazu kommt ja auch noch der europäische Emissionshandel. Der sorgt ja auch für steigende Energiepreise. Also die Frage ist eben wirklich, ob das dieses Brückenargument wirklich so belastbar ist. Da hätte ich dann auch meine Zweifel.
Aber wenn wir jetzt mal politisch drauf schauen, ist es ja interessant, dass ausgerechnet der Bundeskanzler Olaf Scholz quasi als einziger SPD-Politiker gegen den Industriestrompreis ist. Wenn du jetzt sagst, du findest die Argumente gegen den Industriestrompreis stichhaltiger, ist er also der Einzige, der was von Wirtschaft versteht?
Das würde ich mir nie anmaßen. Nein, aber das ist tatsächlich wirklich interessant, weil die SPD hat ja bekanntlich mehrere Flügel. Die Konservativen in der Mitte und auch einen linken Flügel. Und da sind tatsächlich alle drei Flügel, haben sich für den Industriestrompreis ausgesprochen. Also der Kanzler steht da mit seiner Meinung schon ziemlich alleine da. Interessant auch, dass ausgerechnet die Grünen sich auch dafür ausgesprochen haben. Also da wird das auch mehrheitlich befürwortet. Die einzigen, die das eben ablehnen, allein aus ordnungspolitischen Gründen, die ich vorhin erwähnt habe und auch natürlich auch wegen der Finanzierung, da müssen wir vielleicht auch noch mal kurz drüber sprechen, die FDP also lehnt das kategorisch ab. Interessant übrigens auch in der Union, auch kein einheitliches Bild. Die Ministerpräsidenten, also zum Beispiel Weil aus Nordrhein-Westfalen von der CDU, der ist dafür.
Wüst. Genau. Hendrik Wüst,
der ist zum Beispiel auch für diesen Industriestrompreis, weil er natürlich einfach auch diese Unternehmen im Land hat. Und während die Union, also die Bundesunion, die Bundes-CDU sagt, wir finden das nicht gut, wir wollen die Stromsteuer senken. Also da muss man wirklich sagen, auch bei den Ökonomen gibt es eben wirklich auch unterschiedliche Meinungen. Also es geht da wirklich kreuz und quer durcheinander. Man kann da nicht klar sagen, man hat da so einen bestimmten Trend. Wobei die Frage der Finanzierung ist natürlich schon eine elementare.
Okay. Warum ist die so elementar, die Frage? Du hast ja die Finanzierung gesagt, wird über den Fonds geregelt, mit dem auch.
Genau, aber da sagt natürlich die FDP nicht ganz zu Unrecht, dieser Wirtschaftsstabilisierungsfonds wurde geschaffen, vor allem zur Hilfe von Uniper, damals mit der Energiekrise, wir erinnern uns, musste staatlich übernommen werden, aber eben vor allem zur Finanzierung der Strom- und Gaspreisbremse. Und die FDP argumentiert und sagt, diese Mittel sind zweckgebunden, die kann man jetzt nicht einfach umschichten. Die Grünen sehen das anders und sagen, doch, das geht dann irgendwie schon und spielt ja auch die Energiekrise so ein bisschen eine Rolle.
Wollte ich gerade sagen, kann man nicht sagen, ist ja auch irgendwie eine Strom- und Gaspreisbremse zumindest.
Also Christian Lindner sagt, das geht so nicht und man hat ja da schon mal schlechte Erfahrungen gemacht, weil es wurden ja schon mal Mittel umgewidmet. Da hat er schon große Bauchschmerzen gehabt, diese 60 Millionen Corona-Hilfen, die dann eben auch in den Transformationsfonds gelandet sind, Klima- und Transformationsfonds. Da hat er eigentlich gesagt, das hat er einmal gemacht und das macht er nie wieder, dass er Mittel zweckentfremden soll. Da läuft ja auch im Augenblick noch das Verfahren in Karlsruhe dagegen. Das ist offen, wie die Entscheidung ausfällt. Also die FDP wird sich da in jedem Fall dagegen stellen und dann ist eben schon die Frage, wie sollen diese 25 bis 30 Milliarden Euro tatsächlich mobilisiert werden? Das, wenn die FDP sagt, aus dem Topf geht es nicht, neue Schulden gehen auch nicht, wir wollen Schuldenbremse einhalten, wird es mit der Finanzierung schon ziemlich schwierig.
Ja, und der Kanzler ist auch dagegen. Können wir also sagen, das Thema ist eigentlich tot oder ist dann noch Kompromissraum?
Also ich würde schon mich so ein bisschen aus dem Fenster lehnen und sagen, da wird vielleicht ein bisschen schon ein totes Pferd geritten, weil, wie gesagt, die Finanzierung ist nicht gesichert. Und natürlich ist der Druck klar, weil die SPD wirklich auch als Ganzes, also die Teile der Partei, das fordern. Aber im Augenblick ist eigentlich nicht erkennbar, dass sich da so schrecklich viel bewegt. Und die Frage ist schon, ob die Ampel jetzt dann erneut dahin bereit ist, in so einen großen Streit nochmal zu treten. Im Augenblick haben wir ja nur die Debatte darüber, aber dass es nochmal richtig knallt unter der augenblicklich ja doch sehr schwierigen Gemengelage, das ist die Frage.
Und wenn der Korrespondent sagt, da wird ein totes Pferd geritten, ist es für mich das unmissverständliche Zeichen, dass wir dieses Gespräch hiermit beenden. Vielen Dank, Jörg.
Philipp.
Borussia Dortmund schafft die Sensation. Borussia Dortmund schafft nach 103 Jahren das erste Double der Vereinsgeschichte. Nach Meisterschaft auch deutscher Pokalsieger. Jürgen Klopp wird irgendwann ein Denkmal gebaut.
Ja, so klang das damals vor mehr als 11 Jahren in der Fußball-Bundesliga. Deutscher Meister Borussia Dortmund. Es war bis heute das letzte Mal im Herrenfußball, dass der deutsche Meister nicht FC Bayern München hieß. Letzte Saison, wir erinnern uns, hätte es dann fast wieder geklappt für den BVB, weil die Bayern eigentlich alles dafür getan haben, nicht Meister zu werden. Aber am Ende ist die Schale dann doch irgendwie wieder in München gelandet. Ja, und was macht das Imperium, wenn es Schwäche zeigt? Es schlägt zurück. Beziehungsweise im Fußball heißt das, es geht auf Einkaufstour. Maximilian Rieger aus der Sportredaktion ist bei mir. Sag mal, wie viel haben die Bayern jetzt für Harry Kane bezahlt?
Also genau kann ich es dir nicht sagen, weil ich natürlich nicht die Konten im Blick habe, aber 100 Millionen sind im Gespräch plus eventuell noch Boni und das ist die Ablösesumme, die Bayern an Tottenham zahlt und dann reden wir natürlich auch über ein sehr, sehr stattliches Gehalt von Harry Kane. Auch da jetzt nicht die genauen Zahlen, aber war schon 20, 25 Millionen, irgendwo so. Also es ist schon eine ganze Menge Geld, was der FC Bayern da in die Hand nimmt.
Okay, über Geld im Fußball müssen wir gleich noch sprechen, aber vielleicht erstmal zum Sportlichen. Wenn man sich diese Dimension anguckt, heißt das, die Bayern haben wieder mal eigentlich nur einen Gegner dieses Jahr, und zwar sich selbst.
Also wenn alles normal läuft, wird der FC Bayern Meister.
Ja.
Alles normal läuft, heißt, sie machen aus dem Geld, was sie zur Verfügung haben, eben für Harry Kane, das kann nur der FC Bayern so viel Geld ausgeben für einen Stürmer, das muss eigentlich zwangsläufig zur deutschen Meisterschaft führen. Wenn sie es nicht schaffen, liegt es erstmal an ihnen. Und dann müssen die Konkurrenten eben auch so stark sein, dass sie wirklich die Bayern unter Druck setzen können. Da kann man durchaus auch immer ein Fragezeichen dran machen, ob RB Leipzig, Dortmund, Leverkusen, das sind so die drei Vereine, wo man am ehesten sagen kann, wenn die Bayern schwächeln, dann sollte einer von denen gut sein, dann haben die Chancen, aber die müssen halt auch wirklich auch eine überdurchschnittlich gute Saison
dann spielen. Die müssen dann auf den Punkt da sein. Diese im Prinzip ja, machen wir uns nichts vor, ein Clubherrschaft. Kann das gut sein für den deutschen Fußball, für die Fußball-Bundesliga?
Nein, ist die kurze Antwort. Ja. Ich erläutere, auf lange Sicht ist es eben so, dass ein Wettbewerb nur dann so richtig ja spannend ist, das haben wir im vergangenen Jahr erlebt, wenn es auch wirklich spannend um die Meisterschaft ist. Abstiegskampf schön und gut. Das ist spannend für die Menschen, die für die Vereine fiebern, die da im Tabellenkeller sind. Und je nachdem, wer da drin ist, auch für Deutschland interessant. Aber wenn man sich anguckt, womit das Geld gemacht wird in der Bundesliga, das sind die TV-Rechte. Das heißt, die Bundesliga verkauft die Rechte daran, Spiele zu zeigen an TV-Sender. Die zahlen dafür sehr viel Geld. Und dann müssen die Leute das auch gucken. Und dann muss man sich die Frage stellen, wann hören denn Leute auf zu gucken, wenn das Ergebnis eigentlich schon von vornherein feststeht, dass der FC Bayern Meister wird. Und in diese Gefahr läuft die Bundesliga seit einigen Jahren, dass das Interesse immer weiter abnimmt. Ja. Daran,
das lässt sich schon bemessen. Auch in TV-Verträgen und Zuschauerzahlen.
In Zuschauerzahlen im Stadion nicht unbedingt, aber es gibt die große Befürchtung innerhalb der Bundesliga, dass der nächste TV-Vertrag, der im kommenden Jahr ausgeschrieben wird und wo es dann für die nächsten 4 Jahre bis Ende des Jahrzehnts an die TV-Rechte geht, dass da weniger Geld reinkommt. Weil die Sender eben auch, also wir reden über Sky und DAZN, weil diese Sender auch Probleme haben, das Ganze zu refinanzieren, eben weil die Rechte so teuer sind.
Ja.
Und wir haben in Italien schon eine Rechteausschreibung jetzt gehabt, wo die Liga eine Vorstellung hatte und die TV-Sender lange nicht diese Vorstellung erfüllt haben. Das heißt, die Vereine haben schon gemerkt, wir haben irgendwie offenbar ein Limit erreicht an Geld, was wir über TV-Rechte einnehmen können. Und es geht eher runter. Und davor fürchten sich auch die Verantwortlichen in der deutschen Liga, dass das eben eintreten könnte.
Ja, gibt es da irgendwelche Ideen, wie man das ändern kann? Muss ja anscheinend. Die Spielergehälter, die nehmen ja ganz offensichtlich nicht ab. Die werden ja nicht kleiner. Wird immer teurer, so einen konkurrenzfähigen Kader zu unterhalten. Gleichzeitig scheint irgendwie eine, zumindest für die Bundesliga, eine gläserne Decke erreicht zu sein. Zugleich ist das Produkt mittelmäßig.
Zumindest was die nationalen Rechte angeht, also wenn wir über die TV-Rechte in Deutschland sprechen, wo der deutsche Fußball Potenzial hätte, wäre in der Auslandsvermarktung. Also zum Beispiel, wenn mehr Leute in China die Bundesliga gucken würden, das würde dann natürlich wieder Geld reinbringen. Jetzt ist die Frage, warum sollten denn Menschen in China die Bundesliga gucken, wenn der FC Bayern da immer Meister wird? Also da kommt, also das ist immer so mein Argument. Ja,
vor allem, wenn man die Premier League dann, die englische, wo 5, 6 Clubs um die Meisterschaft.
Man hat die Premier League als Konkurrenten, englischsprachig, das ist für internationale Vermarktung schon mal immer besser. Und dann hast du da in der Premier League schon auch einen interessanteren Wettbewerb, auch wenn du da auch Manchester City hast, die in den vergangenen 2, 3 Saisons da sehr stark waren. Aber das ist immer noch spannender als das,
aber was das ist kein struktureller Wettbewerbsvorteil, da kannst du sagen, es ist einfach Pep Guardiola, der sich einfach über die Jahre gut die Truppe zusammengekauft
hat. Ja. Und das ist eben das Kernproblem. Und dann gibt es eben in der Bundesliga jetzt gerade eine Suche danach, ja, wie kann man wieder Geld reinbekommen? Wir hatten im Mai den Investorenprozess, wo gesagt wurde, wir müssen einen Investor reinholen, um unsere digitale Plattform aufzubauen, um eben in der Auslandsvermarktung besser zu werden und darüber wieder Geld reinzuholen. Also jetzt eine Investition, um auf lange Sicht dann wieder Geld einzunehmen. Dieser Investitionsprozess ist bei den Vereinen durchgefallen, die wollten das nicht. Und jetzt steht man so ein bisschen da in der Bundesliga und steht vor einer Richtungsentscheidung, möchte man versuchen, international weiter irgendwie mitzuhalten, dann wird man nicht um Investoren auf lange Sicht drum herum kommen. Also ja, ich sehe keinen anderen.
Man mitschwimmen bei den großen Fischen.
Oder man sagt, wir können und wollen das Niveau, was in England und vielleicht jetzt Saudi-Arabien,
müssen wir auch noch drüber sprechen,
kommt, das können wir gar nicht mitmachen und wollen es vielleicht auch gar nicht, sondern wir sagen wirklich, wir schützen unser Biotop, was wir in Deutschland haben, mit unserer Fankultur, mit unseren vollen Stadien, mit der Atmosphäre, die wir haben, und verzichten dann aber im gleichen Zug darauf Champions League, Viertelfinal, Halbfinal, Finals.
Also man macht sich sozusagen zum kleinen fancy Nischenprodukt. Man will sozusagen der FC St. Pauli des europäischen Fußballs werden, sozusagen.
Genau.
Okay, ja, du hast es gerade gesagt, die Bundesliga galt ja lange als Vorbild. 2013 vor allen Dingen natürlich, als Dortmund und Bayern im Champions League-Finale waren, mit den vollen Stadien, den niedrigen Ticketpreisen, keine Übermacht der Investoren, das gehört ja alles dazu. Trotzdem eben dieser Attraktivitätsverlust, kommt natürlich auch noch die Misere bei den Nationalmannschaften dazu. Wie sieht man sich denn selbst im deutschen Fußball?
Ja, es ist gerade so eine Stimmung, wo alle irgendwie schlechte Laune haben, so habe ich so ein bisschen das Gefühl. Also, du hast es angesprochen, DFB leidet wirklich darunter, dass jetzt alle großen Mannschaften, auch die Frauen, früh ausgeschieden sind in den Turnieren. So, das heißt, da gibt es ganz große Strukturdebatten, da gibt es Diskussionen um Fußballnachwuchs, da kommen dann auch die Vereine rein und die Vereine sind gerade wirklich eben, wissen nicht genau, wie es jetzt weitergeht. Es gibt Leute, die Ideen haben, die sagen, ne, also wir brauchen Investoren und wir müssen vielleicht diesen Prozess einfach nochmal neu aufsetzen, um wirklich zu sagen, nein, das Geld geht nicht an die Clubs, damit die Spieler kaufen können, sondern das Geld geht wirklich darin, dass wir unser Produkt verbessern. Okay. Und dann gibt es aber Leute, die sagen, wollt ihr wirklich das Rattenrennen weiter mitmachen?
Ja.
Und diese Entscheidung ist immer noch nicht gefallen und da wird jetzt gerade innerhalb der Liga teils auch öffentlich diskutiert.
Ja, der FC Bayern, der muss das Rattenrennen ja im Prinzip mitmachen. Der ist ja nicht in Konkurrenz, wenn man mal ehrlich ist, noch mit Clubs wie Eintracht Frankfurt oder Werder Bremen, sondern ja, eben in Konkurrenz logischerweise Mailand, Madrid, Barcelona, die englischen Clubs logischerweise.
FC Bayern immer noch Top 6 Umsatz ja, in Europa.
Ja, und jetzt eben dieser 100 Millionen Kane-Transfer. Spielen die Münchner trotzdem noch auf Augenhöhe mit den Großclubs in Europa?
Im Moment würde ich das...
Da wird es immer schwerer
also für es die wird, genau, es wird immer schwerer für sie. Ja. Und im Moment haben sie immer noch die Möglichkeit, wenn sie alles gut zusammenkriegen, in der Champions League eine gute Rolle zu spielen. Aber man muss schon sagen, es wird natürlich auch für die Bayern immer schwieriger, das Halbfinale und das Finale zu erreichen. Auch wenn das deren Ziel ist und auch Ziel sein muss, so wie sie im Moment aufgestellt sind. Und wir haben auch gesehen, Eintracht Frankfurt hat auch in der Europa League die Europa League vor 2 Jahren gewonnen. Also es ist jetzt nicht so, als ob der deutsche Fußball international komplett abgehängt wäre. Also das ist dann irgendwie auch so ein Extrembild, wo ich nicht mitgehen würde. Aber es wird halt immer schwieriger auf absehbare Zeit. Und da ist halt gerade die Frage, wie macht man sich zukunftsfest in der Bundesliga, um eben in 5 Jahren nicht dazustehen und zu sagen, warum scheiden eigentlich alle unsere Vereine in der Vorrunde in der Champions League, Europa League und Conference League aus?
So, und du hast es gerade schon angesprochen, ganz kurz. Es gibt einen neuen Player im globalen Fußball in diesem Jahr. Vielleicht könnte man sagen, das, was England, die Premier League für die Bundesliga ist, das ist demnächst Saudi-Arabien für England und die Premier League, weil immer mehr Spieler tatsächlich dahin wechseln und zwar nicht nur die Cristiano Ronaldos am Ende ihrer Karriere, die sich nochmal so richtig schön die Tasche voll machen, sondern eben vermehrt auch Spieler, auf die theoretisch der FC Bayern auch scharf wäre oder die auch in der Premier League beim Top-Club spielen können, die noch im Zenit stehen in ihrer Karriere. Mitten hinein in eine absolute Monarchie von Mohammed bin Salman, dem Kronprinz, der da die Fäden zieht. Ein Land, das, man muss es immer wieder sagen, zum Beispiel Homosexualität unter Todesstrafe stellt. Da gibt es keine Skrupel. Was steckt dahinter?
Warum die Spieler dahin wechseln? Geld.
Okay.
Fußball ist ein einfaches Spiel auf vielen Ebenen.
Weil die einfach so viel Geld haben.
Es ist wahnsinnig viel Geld. Ja. Also die haben für die wirklichen Topspieler geben die an Gehältern, ich rede nicht über Ablösesummen, die sind auch hoch, aber an Gehältern teilweise dreistellige, also 100 Millionen und mehr aus, okay, an Gehältern.
Gibt also das, was sie für Bayern einmalig für Kane an Tottenham zahlen.
Das landet halt in den Taschen von Neymar zum Beispiel.
Okay.
Es gab jetzt auch ein Video, was ich gesehen habe, wo ein Mann aus Saudi-Arabien einem Spieler einfach eine teure Uhr an den Arm bindet, so als Begrüßungsgeschenk. So, das ist da halt. So. Und das lockt halt, das lockt Profispieler, die in Europa schon eine gute Zeit hatten, da auch sportliche Erfolge gefeiert haben und jetzt immer noch mithalten könnten, aber schon so das Ende ihrer Karriere sehen.
Okay, also das vielversprechende Talent, wo du weißt, Superstar musst du noch in Europa werden.
Genau, also im Moment musst du Superstar schon noch in Europa werden, aber das ist halt das Spannende an Saudi-Arabien eben, dass diese Shopping-Tour wirklich auf so großer Ebene angelegt ist. Also wir hatten das früher in den USA, wir haben es auch in China gesehen. Das war nicht nachhaltig, weil das auch nicht so mit einer fundierten Strategie hinterlegt ist. Mein Eindruck ist bei Saudi-Arabien, die wissen sehr genau, was sie da tun. Sie geben vielleicht gerade ein bisschen viel Geld aus, damit das sich wirtschaftlich lohnt. Aber Saudi-Arabien hat eine Vision 2030. Man möchte weg von Öl und man möchte hin zu neuen Wirtschaftszweigen. Und dazu gehört der Tourismus, dazu gehören eben auch sowas wie Events, womit man dann Leute irgendwie anlockt. Und da eignet sich Fußball und andere Sportarten, eignet sich da sehr gut in dieser Strategie. Und in diesem Sommer hat der saudische Staatsfonds die 4 Top-Clubs in Saudi-Arabien übernommen. Das heißt, wir sehen das nicht an einem Club, wo die Spieler hingehen, sondern die Top-Spieler werden alle so auf 4 Clubs verteilt. Das heißt, man möchte eine Liga schaffen. Und wir haben vorhin über Wettbewerb gesprochen. Ja. Wenn es da wirklich einen Wettbewerb um die saudische Meisterschaft gibt, saudische Meisterschaft interessiert uns vielleicht nicht, aber wir reden über einen Land, was im asiatischen Fußballverband ist. Das heißt, wir reden über Asien, da sind eine ganze Menge Leute. Und die finden das dann vielleicht spannend, wenn dann ein Cristiano Ronaldo und Neymar um eine Meisterschaft spielen in Saudi-Arabien. Das muss sich für den deutschen Otto-Normal-Fußball-Fan sehr unromantisch anhören, kann aber trotzdem genug Geld reinbringen, dass das im mittel- bis langfristigen Sinne eine gute Strategie ist und tatsächlich aufgehen könnte.
Und möglicherweise irgendwann in 15 Jahren entscheidet sich das südamerikanische Supertalent, das jetzt auch nicht die Superbindung an Europa hat, gehe ich lieber nach Saudi-Arabien zu Al-Ahli dann.
Zum Beispiel.
Okay. Und die Empörungswelle, die ist ja schon über Katar gelaufen. Ist das Thema damit jetzt sozusagen durch, weil man gesehen hat, okay, am Ende funktioniert die Weltmeisterschaft auch da und Saudi-Arabien radelt im Windschatten. Die Empörung hat sich so ein bisschen erschöpft.
Saudi-Arabien hat das sicherlich als Vorbild genommen, was der kleine Nachbar Katar auf die Beine gestellt hat und will das für sich auch machen. Es ist auch relativ wahrscheinlich, dass relativ bald dann auch eine Fußball-Weltmeisterschaft in Saudi-Arabien stattfinden wird. Und ja, ich glaube, ich habe das Gefühl, dass zwar die Empörung oder das Unbehagen über das, was in Saudi-Arabien abläuft, jetzt auch in diesem Sommer auch natürlich vorhanden ist, aber so wirkliche Konsequenzen zieht ja keiner.
Ja.
Also die WM haben vielleicht einige hier in Deutschland boykottiert, aber
weltweit.
Auch nicht weltweit. Und darauf kommt es an. Also das ist halt immer eine relativ eurozentrische oder eine deutschlandzentrierte Sicht, die man vielleicht dann haben kann. Aber weltweit juckt das eher nicht. Und wie gesagt, man darf nicht vergessen, in Asien gibt es sehr, sehr viele Menschen, die das einfach interessant finden und auch cool finden, dass das eben, und auch im Nahen Osten einfach vor Ort, die das cool finden, dass da jetzt die bekanntesten, besten Fußballer der Welt spielen.
Also würdest du sagen, das, was für die globale Welt, für die Welt prognostiziert wird, nämlich, dass sich die Kräfteverhältnisse verschieben, weg von Europa hin mehr und mehr Richtung Asien, das vollzieht sich gerade auch so ein bisschen im Fußball oder ist das schon zu weit gedacht?
Ich würde zumindest sagen, dass, wenn wir in 15 Jahren darauf zurückblicken und das,
ja, wir beide.
Und das so, genau, wir beide im
du als Podcast Intendant, dann, ich dann als Programmdirektor im Idealfall.
Genau, ja. Dass das vielleicht der Sommer gewesen ist, wo man später sagen wird, das war der wirkliche Beginn dieser Machtverschiebung, die es schon vorher gegeben hat, weil die Länder aus den Golfstaaten eben schon in Europa investiert haben und jetzt kommt es eben womöglich in den Nahen Osten. Und vielleicht ist das der Moment.
Maximilian. Hochinteressant, was man aus dem Start der Fußball-Bundesliga, ne, alles rausholen kann. Danke dir.
Werder Bremen gegen Bayern München.
Ach ja, stimmt ja. Fußball gespielt wird auch noch, für die, die es interessiert. So, und ich habe jetzt nochmal in Ruhe nachgeguckt auf meiner Sportschau-App. Also 20.30 Uhr ist Anpfiff in Bremen, Werder gegen die Bayern. Das war es aber auch schon wieder für heute mit der Tag im Deutschlandfunk. Wenn Sie Anregungen haben, Lob oder Kritik, dann können Sie die gerne loswerden unter dertag@deutschlandfunk.de. Redakteur dieser Sendung war Finn Starken. Mein Name ist Philipp May. Danke fürs Zuhören und bis bald. Tschüss.